Sali Melanie, danke, dass du für das Interview zugesehen hast. Würdest du dir mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst?
Ja, sehr gerne. Hallo Jan, freut mich mega, dass ich heute da sein darf. Genau, ich bin Melanie, ich bin 27 und ich habe soziale Arbeit studiert in St. Gallen und vor 2 Jahren mittlerweile, genau, abgeschlossen und habe in diesem Rahmen 5 Jahre lang in verschiedenen Sonderschulen gearbeitet mit Kindern mit einer Beeinträchtigung. Und aufgrund von dem dann letztes Jahr ein etwas grösseres Projekt gestartet und selber.
Ein ganz grosses Projekt!
Genau, ist dann immer grösser geworden, genau. Und zwar habe ich ein interaktives Kinderbuch geschrieben und illustriert zum Thema Menschen mit Beeinträchtigung und Inklusion. Genau, und das ist das Jahr im Februar erschienen. Genau.
Komm, nimm mich mal mit in die Zeit, wo du in diesen verschiedenen Sonderschulen deine Zeit verbracht hast. Wie war die Zeit für dich?
Mega, mega schön, mega spannend und lehrreich. Also ich sage immer, ich glaube, ich habe in diesen paar Jahren mehr gelernt als die Kids von mir. Aber ja, es hat so 2 Aspekte gehabt. Also zum einen, ich habe auch vorher nie gross Berührungspunkte mit Menschen mit einer Beeinträchtigung. Ich bin relativ per Zufall in diesen Job reingerutscht durch eine Kollegin, die dort gearbeitet hat. Und ich wusste, ich möchte etwas in diesem Bereich machen. Ich würde gerne mit Kindern arbeiten, ich würde gerne so im sozialen Bereich, weil mich das immer mega fest interessiert hat. Also ich habe vorher im Reisebüro gearbeitet, ganz etwas anderes.
Ja, das kann auch spannend sein.
Ey, es war auch spannend gewesen, definitiv. Es war auch eine mega lässige Zeit gewesen. Aber ja, durch das Reisen bin ich dann halt immer mehr mit verschiedensten Menschen und Kulturen in Kontakt gekommen und habe gemerkt, irgendwie interessiert mich das mega, mega fest. So die Lebensgeschichten und wie verschiedenste Einflüsse die Leute prägen. Und habe mich dann eben entschieden, eher so in diesen Bereich zu gehen, bin dann mit dieser Kollegin mit. Und irgendwie die Faszination, die ich dort an dem ersten Tag hatte, wo ich einfach mal reingüchseln mit ihr, hat sich dann wirklich gehebt über die ganzen Jahre, die ich dort gearbeitet habe. Ja, ich glaube, so aus verschiedensten Aspekten. Zum einen, weil ich wie selber gemerkt habe, dass ich keinen Plan hatte, wie der Umgang ist mit Menschen in Beiträchtigung. Ich habe ganz offen und ehrlich gesagt wahrscheinlich auch meine Vorurteile gehabt, weil ich einfach nie die Berührungspunkte hatte. Genau. Und irgendwie hat sich dann selber so anfangen zu fuchsen, weil ich immer gedacht habe, ich bin eigentlich ein vorurteilsfreier Mensch. Und irgendwie kommst du dann dort an und merkst so, hey nein, irgendwie bringe ich auch meine Hemmschwelle mit. Und ich habe so viele schöne Erfahrungen gemacht mit diesen Kindern dort und so viel gelernt. Und das hat mir wie so die Augen geöffnet. Und ich habe wie so gemerkt, hey, ich glaube, es geht ganz vielen anderen Menschen genau gleich wie mir.
Auf zwei Sachen möchte ich ein bisschen neu reingehen. Was ist denn die Faszination, die du erzählt hast? Was hat dich denn so dieser Welt vom Separativen fasziniert?
Die Normalität.
In der Separation.
Absolut, ja. Es ist so, einfach so, dass es normal ist, dass es genauso ist wie in jeder anderen Schule. Klar, mit ihren Sonderheiten und mit vielleicht anderen Schwerpunkten, aber ja, einfach so der Alltag, das Normale, das Fröhliche, aber auch mal das Traurige und einfach die Kinder, wie sie einfach Kinder sind. Wie sie 1 zu 1 die gleichen Bedürfnisse haben, wie sie ganz genau die gleichen Vorlieben haben, die gleichen Hobbys haben, das gleiche Wollen. Sie wollen einfach Spass haben, mit ihren Freunden den Tag verbringen, genauso wie das auch die meisten Kinder ohne Beeinträchtigung wollen. Und einfach so der Alltag und das Merken, dass eben da gar nicht so eine grosse Differenz rum ist, wie man vielleicht am Anfang immer meint. Und das war mega schön gewesen, um einfach zu spüren und mit diesen Kindern den Alltag zu verbringen, wie es mit anderen Kindern auch ist. Und halt einfach auf gewisse Bedürfnisse anders müssen einzugehen, aber zu merken, das ist sowas von kein Hindernis, sondern sie bringen andere Stärken mit. Und ja, einfach die normalen Interaktionen sind mega berührend gewesen und für mich extrem lehrreich auch.
Hast du in der Tagesstruktur geschafft oder auf einer Station?
In der Schule. Also,
okay.
Genau, es war verschieden gewesen, zum einen im Klassenzimmer selber, und dann aber auch im Mittagshort und in der Tagesbetreuung nach der Schule. Genau, also verschiedene Aspekte. Zum einen Freizeitaspekt und zum anderen aber auch schulische Aspekte.
Wohngruppen nicht so?
Wohngruppen nicht, nein, weil es sind wirklich noch Kinder gewesen, die dann noch zu Hause gewohnt
haben. Okay, weil ich komme ja aus einer Sonderschule und habe ich,
genau.
Das habe ich, also ich habe das ein bisschen ich sehe den Punkt, wo du hin willst, aber für mich als Klient, wenn du so willst, hat die Sonderschule nichts mit der Realität zu tun gehabt. Und darum hat mich das, die Aussage ein bisschen fasziniert, was du gemeint hast mit Normalität, aber du hast gerade mehr auf die Schule bezogen.
Genau, mehr innerhalb von dem Sondersetting, genau. Ah. Mehr, wie soll ich sagen, Normalität. Sondersettings ist alles andere als Normalität. Und es ist alles andere als, als die Realität, wie du sagst. Die Kinder an sich. Also nicht Setting. Ja. Setting ist nicht Normalität. Aber die Kinder an sich, so wie sie ihr Leben leben und wie es für sie einfach Normalität ist.
Ja, das
und
halt untereinander. Teams miteinander.
Genau. Und das untereinander, wie das Normalität ist. Alles andere, die Struktur und das künstlich geschaffene Sondersetting und das separative Setting, das ist ja etwas aber anderes.
Es ist halt separativ.
Es ist extrem separativ, genau. Und es hat nichts mit Inklusion zu tun. Und es ist weit entfernt von der Realität in der Gesellschaft.
Was du bei deinem ersten Votum so gesagt hast, mit deinen selber, mit deinen Hindernissen und auch mit deinen Vorurteilen. Willst du mir ein bisschen von diesen Vorurteilen erzählen, wo du jetzt die Arbeit hast können widerlegen, was du für Vorurteile gehabt hast, wo du dort hineingegangen bist?
Ich glaube, es waren nicht so spezifische Vorurteile in dem Sinn. Ich glaube, es ist mehr so eine Unsicherheit. So ein bisschen, ich glaube, das Problem in der Schweiz oder in vielen Ländern, aber unter anderem in der Schweiz, ist, dass wir eben die Sondersettings haben. Und dass wir als Mehrheitsgesellschaft, also als Menschen, die keine Beeinträchtigung haben, eigentlich nie einen Berührungspunkt haben mit Leuten mit der Beeinträchtigung, außer wir suchen dann aktiv. Aber du kommst, eben ich selber habe nie einen Berührungspunkt gehabt und ich habe mir gar nie gross Gedanken darüber gemacht, weil ich das auch nicht hatte. Und es ist halt wie, wenn du etwas selber nicht kennst oder nicht erfährst, dann hast du automatisch so die Hemmschwelle. Und ich glaube, es ist mehr in die Richtung. Ich habe nicht Vorurteile gehabt, dass ich kann sagen, ja, ich habe das Gefühl gehabt, ich könnte das und das nicht.
Dass Angst hast oder so.
Nein. Das gar nicht. Es ist mehr so eine Unsicherheit von mir selber in der Begegnung. Mehr so das Gefühl so, und was sage ich denn, was mache ich denn? Und ich dann eben, das ist das, was ich vorgemeint habe mit Normalität, wo ich dann sehr schnell gemerkt habe, so, ich mache das Gleiche wie mit normalen Kindern, weil sie sind normal. Es sind einfach Menschen, egal ob mit oder ohne Beeinträchtigung. Und sie wollen genauso Kind sein wie, und sind genauso Kind wie alle anderen. Und das war so für mich so ein Lehrmoment gewesen, dass ich mich viel zu fest hinterfragt habe, so, ja, aber was ist denn, wie interagierst du denn? Was redest du denn mit ihnen? Und dann merkst du, du redest genau das Gleiche wie mit allen anderen Kindern. So, über ihre Lieblingsfarbe, über ihr Hobby, über was sie gerne machen, über was sie cool finden. Und diese Art von Normalität, das war etwas, wo ich dort mega schön gefunden habe.
Als du dann auch die Ausbildung noch gemacht hast, soziale Arbeit, hat sich dann auch noch ein bisschen das Bild vom Thema Behinderung verändert, weil das merke immer auch ich, dass PraktikantInnen, wenn sie noch nie mit dem Thema Behinderung zu tun haben, recht offen und recht einfach probieren. Und wenn sie dann aber ein bisschen den Background bekommen, dann fangen sie dann oft an, so mit, ja, das habe ich so und so gelernt und so. Wie war das bei dir gewesen?
Boah, schwierig zu sagen. Ich glaube, es sind beide Aspekte. Oder? Zum einen, vor dem Studium macht man es vielleicht intuitiver. Mhm. Man macht einfach mal, was auch mega, mega, wie soll ich sagen, ein grosses Potenzial hat. Eben, weil man genau einfach so weniger vorgenommen ist und weniger sich theoretisch überlegt. Ich glaube, das Studium hat mehr methodische Sachen gebracht, aber weniger in der Begegnung zu jetzt in diesem spezifischen Fall Menschen mit Beeinträchtigung. Und mehr so eine Haltungsfrage. Ich glaube, was man stark lernt in dem Studium, ist auch so ein bisschen eine Haltung.
Thema Haltung, was für eine Haltung?
Es ist mega schwierig zu sagen. Ich glaube, es ist mehr so ein kritisches Hinterfragen auch von gesellschaftlichen Strukturen.
Mhm.
Und mehr auch dort den Fokus legen und mehr so das gesamtheitliche Bild sehen von Individuum und Gesellschaft. Und weniger nur Gesellschaft oder nur Individuum, sondern wie das so ein bisschen zusammenspielt. Und was hat das jetzt für eine Auswirkung auf eine einzelne Person, auf einen Jan, der in eine Sonderschule gegangen ist, dass er in eine Sonderschule gegangen ist und eben nicht in eine Regelschule. Und mehr so diese Aspekte, glaube ich. Es kann schon sein, dass dann natürlich besteht dann wie immer Gefahr, oder dass man so ein bisschen zu viel denkt und zu wenig einfach macht. Und das, ich glaube, das muss man sich dann selber einmal wieder reflektieren, dass man nicht irgendwie, eben, dass es einfach ein Mensch vis-à-vis ist und nicht irgendwie, keine Ahnung, irgendein theoretisches Konzept, das ich jetzt da muss perfekt ausüben, sondern mehr einfach auf den Mensch eingehen und herauszufinden, ja, wer ist denn der Jan und was will der Jan und was bringt er mit und was sind seine Stärken und wo braucht er meine Unterstützung und wie kommunizieren wir, genauso wie ich das ja auch mache, wenn ich jemanden kennenlerne, der keine Beeinträchtigung hat. Und ich glaube, da muss man sich selber immer wieder ein bisschen reflektieren, dass man nicht in das Fachwissen, in das zu fest Theoretische irgendwie abrutscht. Ja, das ist sicher eine Gefahr.
Das, was du jetzt so gesagt hast, mit was will der Jan und mit dem Jan den Weg machen, hast du das auch Zeit gehabt in der Institution, das auch so umzusetzen?
Nope.
Und was macht das mit... Ja, ich stelle das so provokant, weil ich wollte wissen, was das bei einem auslöst. Ja.
Hey, das war genau der Punkt, der mich mega gestört hat. Und unter anderem auch ein Grund, wieso ich das Kinderbuch geschrieben habe. Es ist so, du bist in dem Setting, wo ich eh schon immer mehr anfangen hinterfragen, wie können wir von Inklusion reden, wenn wir Menschen mit einer Beeinträchtigung von Anfang an in ein Sondersetting stecken, von Kita zu Kindergarten, Schule und nachher zweiten Arbeitsmarkt, ist mich
wieder... Ja, und dann ist man abgestellt.
Und dann, also, genau.
Zweite Arbeitsmarkt ist eine Ziellinie erreicht.
Absolut.
Und gibt es kein Potenzial mehr.
Genau. Und das ist für mich so, wow, okay, weit entfernt von Inklusion. Das heisst, nur schon das Setting an sich hat mich immer mehr und so die Struktur hat mich immer mehr von wie soll ich sagen?
Ja, wahrscheinlich frustrieren.
Genau. Ich habe jetzt ein schönes Wort gesucht, aber frustrieren ist super.
Du, gewisses muss einfach mein Wort nennen.
Genau. Absolut. Nein, mega Frustration. Und zum anderen war es auch immer, dann hat es immer geheißen, ja, Inklusion, das grosse Ziel, oder in der Sonderschule auch. Und wir müssen die Kinder dort befähigen, dass sie selbstständig und selbstbestimmt werden und bla bla. Ist super wichtig, verstehe mich nicht falsch, ja, das geht nicht. Wunderbarer Aspekt. Aber es war immer so, und was bringt mir das? Ich habe wunderbar selbstständige, selbstbestimmte Kids und später Jugendliche, die in einer Gesellschaft sind, die aber null ready sind, die Kids und Jugendlichen und später Erwachsenen zu inkludieren. Und das ist so frustrierend, wenn du eigentlich von morgen bis am Abend... Also zum einen hast du schon mal nicht wirklich die Ressourcen oder die Zeit, um 100% zu geben, dass sie wirklich selbstständig selbstbestimmt werden, weil es einfach auch dort strukturell einiges an Verbesserungspotenzial rum ist. Aber auch wenn, ich sage jetzt, auch wenn das Setting da wäre und das eine kleine Firma wäre, die wunderbar selbstständige Menschen produziert, was nicht der Fall ist, aber auch wenn es so wäre... Es bringt wie nichts, wenn wir nachher eine Gesellschaft haben, die aber nicht bereit ist, Menschen mit einer Beeinträchtigung im ersten Arbeitsmarkt zu inkludieren, Menschen mit einer Beeinträchtigung in einer Regelschule zu inkludieren und einfach ganz normal teilhaben zu lassen an unserer Gesellschaft. Und das hat mich so frustriert. Und da habe ich dann auch wirklich gemerkt, dass ich so ein bisschen angestanden bin. Also ich habe dann wie auch versucht, innerhalb von der Sonderschule irgendwie etwas auf die Beine zu stellen und gesagt, hey, wieso öffnen wir unsere Türen nicht? Wieso machen wir nicht irgendwie mal einen Sportanlass, einen Sporttag mit der Regelschule von der Region?
Aber, und was hast du vielleicht?
Ein sehr frustrierendes. Also die Antwort war, ja, kann man schon mal machen. Aber
das kostet Geld.
Genau, wer organisiert denn das? Und es braucht ja mega Zeit und wir haben die Ressourcen nicht. Und dann habe ich gesagt, hey, voll okay, ich mache das. Ich mache das von mir in meiner Freizeit. Das ist voll okay, aber mir liegt das am Herzen und ich will das machen.
Warum liegt es dir am Herzen? Erzähl, warum brennst du für das?
Weil ich es mega frustrierend finde, wenn ich die Kinder und die Jugendlichen sehe, die so viel Potenzial haben.
Ja, wahrscheinlich sind sie ja auch irgendwo durch frustriert.
Ja, mega. Genau. Und dann siehst du, du schaffst von morgen bis am Abend mit Kindern, mit Jugendlichen, die so viel zu bieten haben, die so viele Kompetenzen haben, so viele Fähigkeiten, so viel mitbringen. Aber es wird wie nicht genutzt und nicht gesehen. Und es wird in der Gesellschaft.
Weil sie betriebsblind sind.
Ja. Sicher ein grosser Punkt, ja. Ich glaube auch. Ich glaube wirklich, die Ressourcenfrage ist eine schwierige Frage. Und ich glaube, das führt dazu, dass wohl, ja, nein. Ja, ich kann es nicht sagen, betriebsblind ist sicher ein grosser Punkt. Ich glaube aber auch,
es ist halt auch bequem.
Genau.
Weil das, was du ja immer willst, ist ja stetiger Wandel.
Mhm.
Und das muss man sich auch immer wieder hinterfragen. Mhm. Und das merke ich auch. Ja, warum muss ich mich verändern, wenn es 10 Jahre umgegangen ist?
Genau, das liebe Argument, aber es ist ja bis jetzt immer so gewesen.
Ja, aber
es hat ja funktioniert.
Ja, da muss man einfach fragen, der einfache Weg ist einfach der einfache Weg, ob es besser ist. Das
ist eine ganz andere Frage. Ja, und ich glaube auch irgendwie, ich glaube, es stellt sich dann wirklich auch solche allgemeine Frustration ein, wenn du wie weißt, Die Jugendlichen haben gar keine anderen Möglichkeiten als noch. Also, nein, das stimmt nicht. Es gibt Möglichkeiten, aber sehr, sehr, sehr wenig. Im Verhältnis zu den Kompetenzen und Fähigkeiten und Stärken, die die Jugendlichen mitbringen, gibt es meiner Meinung nach relativ ein geringes, zum Beispiel jetzt gerade im Arbeitsmarkt, eine geringe Auswahl an Arbeitsmöglichkeiten.
Ja, du hast in der Schule gearbeitet.
Genau.
Was kann ein Mensch mit Behinderung, wenn er einen Sonderschulabschluss hat, für eine Karriere machen? Also wie weit hast du dich begleiten bis zum Schluss oder hat es bei den Primarstufen aufgehört?
Nein, bis zum Schluss.
Genau. Okay, ja, das wäre noch spannend.
Wie soll ich sagen? Ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an. Ich glaube, es kommt auf verschiedenste Sachen darauf an, aber grundsätzlich sage ich jetzt mal, gibt es also so zwei Handvoll Jobmöglichkeiten.
Jetzt gibt es langsam noch einen dritten, das Theater Hora halt noch der künstlerische Teil abdeckt, aber es gibt schon nur zwei. Und was mir da noch wichtig ist, vor mir wieder zurückkomme, es ist nicht ein Bashing von einem System,
nein, sondern
es ist, was mir in dem Interview auch zeigen ist, du bist eine völlig externe Person gewesen, die in das System reinkam und du kommst zu den gleichen Schluss wie ich.
Genau.
Und ich bin ein Betroffener gewesen. So, darum wollte ich zeigen, und das ist mir noch wichtig, System, also der Grundstein wird, glaube ich, immer bestehen bleiben. Es wird immer ein Klientel geben,
absolut,
das das braucht. Mhm. Aber man kann über die Auswüchse vom System, in welche Richtung dass sich das alte System entwickelt, kann man, glaube ich, schon Korrekturschritte übernehmen. Weil eben, wenn du mir erzählst, dass nur zwei im zweiten Arbeitsmarkt Weg gibt, was gibt es für Reaktionen von den jungen Leuten, wenn sie mit denen konfrontiert werden?
Ja, extreme Frustration.
Warum?
Ich meine, du hast als, ich muss sich mal vorstellen, man hat als Jugendliche Fähigkeiten, man hat Stärken, man hat Vorlieben.
Man hat Träume,
genau. Man hat das, was man mitbringt, und das wird man auch ausleben können. Das wird man im Job ausleben können. Das ist ja bei jedem so. Jeder wünscht sich ja, einer Tätigkeit nachzugehen, die einen erfüllt. Natürlich gibt es da auch noch andere Gründe, wieso auch Menschen ohne Beeinträchtigung das nicht nachgehen können. Vielleicht aus finanziellen Gründen, whatever. Es gibt immer Gründe, wieso das nicht geht. Aber bei Menschen mit Beeinträchtigung sind es einfach schon sehr, sehr, sehr eingeschränkte Rahmenbedingungen. Genau. Und das ist für die Jugendlichen extrem frustrierend, wenn du weißt, du kannst super. Was weiß ich denn was? Wir hatten zum Beispiel ein Mädchen gehabt, die war so gut im Umgang mit kleinen Kindern. Die hat so gerne in einer Kita gearbeitet und kleine Kinder betreut. Und die hatte so ein Flair gehabt, auch das rauszuspüren. Und wirklich, die wäre top gewesen in diesem Bereich. Aber man findet praktisch keine Kindertagesstätten, die bereit sind, eine Person mit einer Beeinträchtigung aufzunehmen und auszubilden.
Und einmal zumindest ausprobieren.
Wenigstens
was mir manchmal ein bisschen fehlt, ist der Mut.
Ja.
Also wenn man 100%. Das dann ausprobiert hat und sagt, hey, es geht wirklich nicht, dann kann man ja sagen, man hat es wenigstens schon probiert.
Voll, genau, genau. Ich glaube, es gab vielleicht ein bisschen das Ähnliche, was wir vorher gesagt haben. Ich glaube, die Leute überlegen manchmal zu viel. Und das ist ja das, was ich genau auch gemerkt habe, was ich am Anfang gesagt habe. Ich habe mir auch immer zu viel Gedanken gemacht. Aber ich glaube, man müsste einfach mal machen. Einfach mal probieren. Einfach mal, dann scheitert es halt. Ja,
vor allem
so
durch das Machen verändert sich es ja. Ich kann tausende Gedankenkonstrukte entwickeln, solange ich es nicht auf Gleis bringe, bewegt sich der Zug nicht, oder?
Ja, definitiv.
Du bist nachher in dem Sondertätting aufgegangen. Man merkt, du bist auch völlig dich fasziniert das Thema, weil du dich mit dem beschäftigt hast. Und wenn man deine Interviews liest, wo du sonst schon gehst, hast du immer nachher den Transfer in die Gesellschaft. Wenn du rausgegangen bist mit diesen Themen, bei KollegInnen und so, bist du viel auf ganz krasse Sätze gestossen und auch, wo du dich selber hinterfragt hast, was hat das mit dir gemacht?
Also wie du sagst, ich habe extrem, wie soll man sagen, komische, negative und sehr, ja, für mich auch wirklich, ja, es hat mich auch teilweise extrem traurig gemacht, die Reaktionen, ja, die ich erlebt habe. Und zwar,
gib mir ein, zwei Beispiele.
Ja, es gibt ganz viel. Wahrscheinlich
das könnte ich nie, oder?
Genau, also zum Beispiel Standardsatz, wenn du gesagt hast, ich arbeite in einer Schule mit Kindern mit der Beeinträchtigung, 99% ist die Antwort gewesen, boah, das könnte ich nie. Und dann hast du mal gefragt, ja, wieso nicht? Ja, nein, die würden mir Angst machen und die sind so nicht einschätzbar und ja, einfach so, hä, okay, wirklich so völlig, ja, ich bin wenigstens völlig sprachlos. Also du merkst es jetzt, ich weiß gar nicht, was sagen. Das macht mich einfach sprachlos. Oder wenn du mit diesen Kids mal in die Stadt bist, was meiner Meinung nach eh schon viel zu wenig vorkommt, weil du bist meistens in diesen Sonderschulen, die meistens ja auch nur schon von der Lokalität her eher so am Rande der Gesellschaft sind.
Auf einem Hügel oben, oder?
Genau, möglichst weit weg. Und wenn du dann schon mal den grossen Weg auf dich genommen hast und in die grosse Stadt gegangen bist, dann, ja, hast du wirklich Leute gehabt, die die Strassenseite gewechselt haben. Du hast Leute, die im Bus ausgestiegen sind, die umgehockt sind. Und ich kann wirklich sagen, also, es hat keinen Grund. Also, es gibt keinen Grund.
Nein, natürlich gibt es keinen Grund. Aber wenn du ja den Schritt nicht gemacht hättest, hast du selber von Vorurteilen geredet. Also kann man ihnen auch nicht grossen Vorwurf machen.
Nein. Das soll es ja nicht sein. Nein, absolut. Ich weiss. Genau, wie du sagst, es ist absolut kein Vorwurf, wirklich nicht. Und ich, wie soll ich sagen, es war mehr so, dass ich wie gemerkt habe, die Leute, ja,
haben keinen Berührungspunkt.
Genau, sie haben keinen Berührungspunkt und was man nicht kennt, das hat man irgendwie einfach, weiß man nicht so recht, wie damit umgehen. Ja,
allein schon von der Natur, alles, was ich nicht kenne, löst Angst aus.
Genau, löst irgendwie Distanz aus, ist eher so ein bisschen, wir halten mal Abstand. Dann bin ich sicher. Und wie gesagt, das ist überhaupt kein Vorwurf, gar nicht, überhaupt nicht. Aber es war dann wie so gewesen, in Kombination mit diesen Kindern und Jugendlichen gesehen, den ganzen Tag, ihre Träume, ihre Fähigkeiten, ihre Kompetenzen und dann gleichzeitig eine Gesellschaft zu erleben, durch so Sachen, oder wie wenn wir ins Restaurant sind oder so, das ist niemand auf die Idee gekommen,
mal, wenn die bestellen,
oder? Genau, es ist niemand mal auf die Idee gekommen, um die Jugendlichen selber zu fragen. Sondern es ist direkt immer mit mir geredet worden. Und ich habe dann gesagt, ich so, ja, fragen Sie doch selber. Und dann sind sie da so, ja voll, genau, ja stimmt, könnte ja. Und ja, einfach so die kleinen, nur schon eben so kleine, also Kleinigkeiten sind keine Kleinigkeiten, aber die
doch, es sind Kleinigkeiten, ja, die Grosses auslösen, genau, würden, oder?
Genau, und in Kombination mit diesen zwei Sachen hat sich für mich so eine mega Unzufriedenheit ergeben, weil ich auf der einen Seite kompetente, fähige Kiddies und Jugendliche mit Träumen und eine Gesellschaft, wo Hemmschwelle hat und wo nicht bereit ist oder nicht weiss wie. Sie wären vielleicht schon bereit, aber eben die Hemmschwelle, die Distanz, das nicht wissen, ist so gross, weil wir die Berührungspunkte nicht haben, dass dass da so eine Distanz dazwischen entsteht, die mega unbefriedigend ist.
Und wie gehen wir jetzt uns auf den Weg für Lösungsansatz? Hast du Idee?
Mit meinem Kinderbuch. Nein.
Zu dem kommen wir noch, ja.
Nein, ich glaube, es ist mega, mega schwierig. Weil ich
wie,
glaub,
wie stehst du zum integrativen Schulansatz?
Ich glaube, es ist mega wertvoll. Wie du vorhin gesagt hast, die Sondersettings, es heisst nicht, dass die Sondersettings schlecht sind. Und ich würde auch niemals sagen, dass es die nicht mehr braucht. Aber meiner Meinung nach, und auch das, was ich von diesen Kindern mitbekomme, braucht es eine Wahlmöglichkeit. Genauso wie bei allem, genauso wie im Sport. Es ist okay, dass gewisse Menschen oder Kinder mit einer Beeinträchtigung in einen separativen Sportverein wollen. Aber sie müssen die Möglichkeit haben, in einen nicht separativen Sportverein zu gehen, wenn sie das wollen. Und da, dieser Aspekt fehlt meiner Meinung nach noch recht extrem, die Wahlmöglichkeit. Genauso wie im Beruf. Hey, es gibt Leute, die sind super happy im zweiten Arbeitsmarkt. Und dann sollen sie dort bleiben und glücklich. Also, das ist super. Aber es gibt eben auch die andere Seite, die nicht happy sind, die sich mehr oder anders wünschen, die sich einen Job wünschen, was es vielleicht im zweiten Arbeitsmarkt nicht gibt. Und da wünschte ich mir, dass wir strukturell mehr würden zulassen, dass wir mehr Begegnungen würden schaffen, dass wir mehr Offenheit hätten und wie wir vorhin gesagt haben, einfach mal würden probieren und so Begegnungspunkte schaffen und zu merken, hey, wir können so viel voneinander lernen und wie jeder Mitarbeitende in jedem Team hat jeder seine Kompetenz und Stärke, die er mitbringt, die das Team einfach bereichert. Und diese Stärke müssen wir mal erkennen, meiner Meinung nach, dass die Leute einfach eine Wahlmöglichkeit haben. Es geht nicht um das Abschaffen, aber es geht um eine Auswahl zu schaffen.
Ja, das würde ja bei der UNO BRK so stehen, dass jeder zu dem
kommt, oder? Da sind wir wieder bei der Theorie.
Ja, natürlich. Aber eben, wenn man in Theorie nie auf die Straße bringt, kann sie ja nicht wachsen.
Ja.
Was ich oft höre, wenn es um den integrativen Schulansatz geht, oder auch um das Thema Mensch mit Behinderung und Gesellschaft, erstens kommt das Mobbing, das Thema Mobbing und dann alles mit sexuellem Übergriff bis zum geht nicht mehr. Und ich sage immer, ja, das sind wichtige Themen, die wir als Gesellschaft lösen müssen. Aber ich glaube, nicht nur weil man behindert ist, passieren sexuelle Missbrüche und Mobbing. Also ich meine, wie deine Karriere aussieht, oder ich weiss, es ist so ganz vage, aber es kann auch jedem gesunden Person das Gleiche passieren, oder?
Definitiv. Und ich glaube, der einzige Lösungsweg ist einfach die Sensibilisierung, ja, die Ausbildung von der Fachkräfte und Prävention. Und ich finde, das ist so ein Phänomen bei vielem, was Veränderung angeht oder Wandel angeht. Man hat immer zuerst 10 Gründe, wieso es nicht geht.
Ja, das ist halt einfach.
Genau. Ui, aber dann werden die gemobbt. Nein, es geht nicht. Also,
ja, und
es ist ein wichtiger Punkt, den man muss beachten, natürlich. Aber Mobbing ist allgemein ein wichtiger Punkt, den man in jeder Regelschule, egal ob mit oder ohne Beeinträchtigung, muss beachten, wo man die Leute mehr muss sensibilisieren, Fachkräfte mehr ausbilden, mehr präventive Massnahmen schaffen. Und genauso wäre es, wenn man jetzt noch Menschen mit Behinderung würde inkludieren. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, ja, das sind eben einfach so die theoretischen Konzepte, wo man dann jahrelang kann Pro und Cons Listen führen und irgendwie eine Waagschale legen und dann auf einmal. Natürlich gibt's Sachen, die man muss beachten und Herausforderungen, die es mit sich bringen, ganz klar. Aber aus meiner Meinung und aus Sicht auch von dem, was ich erlebt habe, ist, es wären Herausforderungen, ja, aber kein Hindernis, um es zu machen. Und ich glaube, da müsste man sich, wie gesagt, einfach mal machen und probieren.
Zwei Impulse von meiner Seite zu diesem Thema. Du hast selber in einer Sonderschule gearbeitet und die Kinder untereinander sind jetzt nicht, glaube alle so friedlich und liebevoll miteinander umgegangen. Also ich weiss es in meiner Schulzeit, ich bin auch für meine Kolleginnen oft ein Behindertenrüebli gewesen. Also, und das sind auch Menschen mit Behinderung. Ich sage dann immer, haben das Gefühl, unter den Menschen mit Behinderung passiert kein Mobbing.
Voll.
Also weißt, ja, und was ich auch noch sagen will, ist, dass wir wirklich generell an Sonderschulen ein bisschen vor, wenn es um Prävention geht, eben sexuellen Übergriff oder Mobbing, in dem, dass man es einfach abstellt und nicht thematisiert und auch nicht Räume gibt zum Ausprobieren, ist nicht Prävention gemacht. Nein. Weil dann sind es 18 oder Eltern und gehen in eine Gesellschaft und wissen gar nicht, wie mit dieser Gesellschaft interagieren und sind dann eben genau die Opfer, die man dann eben aussucht. Und genau. Das wirf ich dem vor, dass man die Themen tabuisiert und gar nicht bespricht.
Ja, definitiv.
Sehe ich das falsch?
Nein, das siehst du zu 100% richtig. Ich glaube, das ist am so das Fern von der Realitätssetting. Oder? Man hat das Gefühl, ja, sie sind ja in einem geschützten Rahmen. Aber es ist ja eigentlich das Ziel, dass dort irgendwie. Und was heisst geschützter Rahmen? Das ist genau das Wort, ist auch so etwas, wo ich so denke, ich weiss, auf was es raus will, natürlich, aber es ist wie du sagst, es ist nicht, dass dort eine heile Welt ist und nicht mal ein Kind zu einem anderen Kind einfach fies ist, wie das Kind halt manchmal einfach sind. Und da muss man aber ansetzen bei den Kindern, wie in der Regelschule, mit Prävention, mit Aufklärung, mit das beinhaltet verschiedenste Themen, vom Mobbing über sicher auch Sexualkunde zu Suchtmitteln, zu allem. Bräuchte der Präventionsfaktor genauso dort.
Desto mehr, dass man es sabotiert, desto spannender ist es zum Ausprobieren.
Ja, das ist so. Ja.
Und dann war es dann so, dass dann eben vor 2 Jahren plötzlich die Idee hatte, über Nacht. Oder wie hat das, das gegeben? Ich komme erzählen.
Also der ganz klare Ursprung, ich kann dir im Fall wirklich nicht mehr sagen, es war wirklich so ein Prozess gewesen. Also ich habe dann gemerkt, es ist immer so ein mehr ein Fokus geworden von meinem Interesse, ist das die gesellschaftliche Aspekt von der Inklusion. Und ich habe auch in meinem Freundeskreis recht viele Kolleginnen und Kollegen, die Lehrpersonen sind. Und habe auch dort immer wieder auf spannende Diskussionen gestossen. Wie du auch gemerkt hast, auch dort ist eine Hemmschwelle herum. Obwohl sie ja eine pädagogische Ausbildung gemacht haben und das Thema sollte ein Thema sein. Und irgendwie ist mir das dann immer mehr ein Bedürfnis geworden, da irgendwie etwas zu machen. Und ich habe dann am Anfang versucht, innerhalb von der Sonderschule, das habe ich gemerkt, ist immer die Ressourcenfrage gekommen und dann habe ich gemerkt, gut, das geht nicht. Und dann ist bei mir ist wie so ein Bedürfnis gewesen, also ich habe dann meine Bachelorarbeit zu diesem Thema geschrieben, über Stigmatisierung und die Macht von der Stigmatisierung. Und
auf welche Themen bezogen? Weil ich habe manchmal das Gefühl, auch eine Sonderschule macht die Stigmatisierung,
ja,
weil
sie eben...
Weil sie eben geschlossen
ist. Ja, voll. Ja, eine Riesenstigmatisierung. Also, ja. Ich habe es auch in anderen Settings erlebt, oder? Dass Kinder oder Jugendliche dann oft zwar in dem Moment, wie vielleicht, dass sie von dem Setting auch auf eine Art können profitieren, aber wie schon Angst haben vor dem nächsten Schritt, wie sie gewusst haben, hey, nein, nachher steht das in meinem Lebenslauf. Und was wirft das für ein Licht? Und dann bin ich stigmatisiert und ich kann es vergessen. Also mein Kind kam mit der Aussage, die gesagt hat, gib mir doch keine Mühe mehr in der Schule. Du weißt, welche Schule auf meinem Lebenslauf steht. Glaubst du ernsthaft, ich finde jemals einen Job mit dieser Schule? Und die Kinder wissen das. Oder viele sind sich das sowas von bewusst. Und die Stigmatisierung durch eine Sonderschule, das ist natürlich riesig. Und auch das war auch ein grosses Thema gewesen, auch in meiner Bachelorarbeit.
Ach, cool.
Sorry?
Cool. Das wollte ich aber noch wissen.
Genau, ja,
ob
nein,
es einfach Gesellschaft und Behinderung ist, sondern ob das System auch ist.
System auch. Also ich habe wie gesagt, Mikroebene vom Individuum, Makroebene, wirklich so die Stiftungen, die Schulen, so die institutionellen Kontext und die Makroebene mit der gesamten Gesellschaft, Politik so angeschaut. Und es war mega spannend gewesen, natürlich als, ich sage es mal, Massnahmen gegen die Stigmatisierung. Ist natürlich ultra schwierig, oder? Wir wissen es, glaube ich, alle von sich selber, wenn man irgendwie mal ein Verhaltensmuster sich eingebrennt hat, das ist extrem schwierig, um das aufzubrechen.
Ja, und du kannst dich daran heben. Oder?
Ja,
alles
genau.
Andere ist experimentieren.
Voll. Und es braucht Energie und es braucht Reflexionsfähigkeit und es braucht zum ersten Mal den Willen. Wieso sollte ich es denn ändern? Und das ist mega schwierig. Und dort habe ich dann wie im Rahmen von dieser Bachelorarbeit so ein bisschen herausgefunden, es ist schon bekannt, aber wie nochmal bestätigt bekommen, sage ich mal, dass es halt eigentlich am einfachsten ist, wenn man bei den Jüngsten in der Gesellschaft ansetzt und das Thema Beeinträchtigung von Anfang an normalisiert und eben nicht tabuisiert.
Und dann kommen wir jetzt zum Buch.
Genau. Und dann ist für mich, und das ist für mich völlig schlüssig gewesen, weil ich dachte, hey, hätte ich von Anfang an in der Kita, im Kindergarten, in der Schule, einfach von Anfang an das Thema Beeinträchtigung wäre präsent gewesen in meinem Alltag. Über Büchli, über darüber reden, über Begegnungspunkte, über vielleicht eben Personen mit Beeinträchtigung in meiner Klasse, in meinem Kindergarten, in meiner Kita, whatever. Einfach so, einfach normalisiert. Dann hätte ich nicht erst mit dem Praktikum für mein Studium das erste Mal Berührungspunkte gehabt und müsse die Faszination erleben, die ich erlebt habe. Und ja, und das ist, dort ist mir so ein Licht aufgegangen, wo ich gemerkt habe, okay, es wäre irgendwo durch einen Auftrag von Kindergärten, von ersten Primarschulen, von Kitas. Oder ein Auftrag, nein, das ist falsch. Aus meiner Meinung nach wäre es dort gut angesiedelt. Das ist ja offiziell kein Auftrag. Aber aus meiner Sicht wäre es sinnvoll, würden wir das Thema in diesem Kontext behandeln. Und dann war eigentlich mein erster Gedanke gewesen, ich habe vorher in einer Sonderschule gearbeitet. Ich bin mir gewöhnt gewesen, zum Lehrmittel herrscht, also Lehrmittel sind nicht so gross, zum Unterrichtsmaterial vorzubereiten, das individuell auf die Kiddies angepasst war, auf das, was sie mitbringen. Und das habe ich mega, mega gerne gemacht. Ich finde das auch cool, so kreativ zu sein und irgendetwas zu gestalten und zu machen und so irgendwie lässige Unterrichtsmaterialien herzustellen. Und darum war dann wie so mein erster Gedanke gewesen, hey, ich habe das jetzt 5 Jahre für Sonderschulen gemacht, wieso mache ich das jetzt nicht für die Regelschulen? Aber einfach mit dem Sensibilisierungscharakter quasi. Also wieso stelle ich nicht Unterrichtsmaterial her, wo Kindergärten vor allem oder eben vielleicht auch Kita oder mal eine erste Klasse kann nutzen, um das Thema Beeinträchtigung zu vermitteln. Und das war eigentlich so mein Grundgedanke gewesen, weil ich wie aus dieser Bachelorarbeit und aus diesen Erfahrungen heraus gemerkt habe, ich will dort ansetzen und etwas dafür machen. Und
zu dem kurz, von klein an sensibilisieren. Ich habe ein bestes Beispiel in meiner eigenen Familie. Ich habe eine kleine Schwester, sie ist nicht mehr so klein. Aber sie ist mit mir aufgewachsen. So. Und ja, für sie bin ich einfach der eklige, grosse Bruder.
So wie es muss sein, oder?
Ja, nein, es ist so. Und sie sagt mir das heute noch. Und jetzt für die Zuhörerinnen, die mich öfters verfolgen, jetzt kommt wieder die Story, die ich schon öfters höre. Aber sie ruft mir oft an und sagt, jetzt habe ich wieder einen Menschen mit Behinderung glücklich gemacht. Sag ich, was hast du gemacht? Ich habe geredet mit ihm auf dem Bahnhof. Und dann kommt aber immer als dritte oder vierte Frage von dieser Person mit Behinderung, hast du jemanden in der Verwandtschaft? Weil es einfach, es ist normal. Das auch meine Schwester. Sie hat bis zum Kindergarten nicht gross gewusst, dass nicht in der Familie kein Rollstuhlfahrer oder Mensch mit Behinderung ist. Sie ist davon ausgegangen, dass jede Familie irgendwo Ich habe ja noch einen Onkel, weißt, der auch im Rostel ist. Und darum hat sie eigentlich das völlig als normal mitbekommen. Darum sage ich auch immer, eine Behinderung ist nichts Gutes oder nichts Schlechtes. Es ist einfach eine erweiterte Lebensform. Genau. Oder es ist eine Lebensform, nicht eine erweiterte. Und das merkst du an dem Beispiel, weil sie ist mit dem aufgewachsen. Für sie ist das Normalität.
Genau.
Und darum werde ich sie da schon auch beipflichten. Und ich habe noch ein anderes Beispiel. Mein bester Kollege ist integrativ geschult worden von der ersten Klasse weg. Und dem seine Mitschüler. Dann merkst du einfach, dass die mit dem Thema Behinderung zugehen, weil sie mit ihm zusammen verbracht haben. Und darum sage ich, der integrative Schulansatz. Über Schule ist man nicht davon diskutieren. Schule muss man eh für mich revolutionieren, generell. Aber einfach für das, für die Sichtbarkeit, für die Normalität schaffen, ist es der einzig wichtige Ansatzpunkt.
Das sehe ich zu 100% genauso. Ich glaube, das ist eigentlich auch die Haupterkenntnis von dieser Bachelorarbeit, was auch ein theoretisches Ding ist. Aber ich glaube, es entspricht schon ein bisschen dem, auch was du jetzt sagst und was ich auch erfahren habe. Es braucht einfach die Berührungspunkte. Ich glaube, anders kann man das nicht wirklich
Nein, man kann es nicht simulieren.
Aufbrechen,
nein. Und das finde ich auch, finde ich auch so. Ja, es hat es dann oft gegeben, dass Oberstufen in die Sonderschule gekommen sind für einmal einen Tag. Aber dann ist es wirklich...
Ja, super.
Dann ist es wirklich eigentlich so gewesen, wie so wie ein Zoobesuch.
Ja, wirklich, also wir gehen jetzt mal
dort. Ja, nein. Oder, also weißt du, ich finde es ja schon gut, dass sie mal in Rostein können sitzen
ja,
oder
so.
Aber
es hat
gleich keinen Normalitätsansatz gehabt.
Nein.
Und wie bist denn du zu deinen Geschichten gekommen? Wie muss ich mir das buchen, das jetzt bei mir noch verschlossen ist, vorstellen?
Ja, ich bin dann eigentlich darauf gekommen, weil ich... ich hatte die Idee mit dem, eigentlich mit dem Lehrmittel. Und ich habe dann am Lehrmittelverlag angerufen und habe mich da mal erkundigt, wie das jetzt so läuft, wenn man das Lehrmittel auf den Markt bringen will. Ist ein bisschen schwierig gewesen.
Weil es hat auch Regeln.
Auch dort ist es ja,
möglich.
Ja, also es hat dann geheißen, ja, wir haben alle Schulbücher schon bis ins Jahr 2028.
Oh!
Ja.
Keine Kreativität!
Nope. Es hat mich dann auch sehr. Also, ich habe dann auch gesagt, ja, aber wie ist es denn mit irgendwie aktuellen Weltgeschehnissen?
Ja.
Kann man da dann nicht irgendwie flexibel drauf eingehen? Ja, also mal, man hat ja schon Spielraum und so. Und ich sage, aber was ist denn mit dem Thema Behinderung? Ist das ein Thema in diesen Büchern bis 2028? Und sie hat dann die Frage...
Bin ich 38?
Ja, sie hat dann die Frage dreimal gekonnt umgehen, was dann für mich auch genug Antwort war.
Aber nie verjaht oder
nein,
beneint,
sie hat mir keine Antwort
einfach
gegeben.
Slalom gefahren.
Genau, und das ist für mich dann auch genug Antwort.
Ja,
das... Also es ist dann ein... ja. Genau, wer hat dann gemerkt, gut, okay, ich muss einen anderen Schritt gehen. Ich glaube, das ist nicht so einfach. Ja, und dann ist eigentlich mehr aus dem Aspekt heraus, dass ich eigentlich wie ein Lehrmittel wollte machen, habe ich mir gefunden, okay, das geht nicht mehr, also muss ich das irgendwie anders verpacken. Und dann ist die Idee entstanden, eben, dass ich eigentlich ein Kinderbuch mache, wo aber eben nicht einfach ein Kinderbuch ist, also nicht einfach ein Büchlein, das man einmal anschaut und that's it, sondern eben interaktiv ist, also eben genau... ja, wie ein Lehrmittel, oder? Wo Bastelideen, Spielideen, Bewegungsideen mitbringt und das so eigentlich verpackt. Und ich habe dann, bevor ich gestartet habe, habe ich eine Umfrage gemacht mit 200 Kitas und Kindergärten, um einfach mal deren ihren Eindruck auch abholen, weil schlussendlich ist es ja zu diesem Zeitpunkt so ein bisschen mein Eindruck gewesen und vielleicht noch von ein paar anderen und so ein Bachelor-theoretisches Konzept, ja okay. Aber ich wollte wissen, wie ist denn in der Realität? Vielleicht bin ich völlig falsch und in den Kindergärten ist das Thema Beeinträchtigung voll normalisiert, jeden Tag ein Thema. Ja. Dann habe ich die Umfrage gemacht und ja, es ist dann auch so rausgekommen, wie ich es eigentlich schon ein bisschen erwartet habe, leider. Aber es ist dann über 90% haben gesagt, nein, es ist nie ein Thema, es ist absolut nicht im Alltag integriert. Und was mich aber wirklich erstaunt hat, ist, über 85% haben angegeben, dass sie sich nicht sicher genug fühlen, um die Thematik zu vermitteln. Und das ist für mich ein unheuer Knackpunkt gewesen. Weil wenn sich Pädagogen, die Betreuungspersonen, nicht sicher fühlen, machen sie es nicht. Und sie werden sich nie sicher fühlen, weil die Berührungspunkte ja nicht stattfinden. Also drehen wir uns im Kreis.
Und dann gibst du ihnen ein Hilfsmittel.
Und dann ist aus dem heraus wirklich, dann bin ich gewesen, okay, ich muss irgendetwas schaffen, wo die erwachsenen Personen unterstützen.
Nicht einmal Kind.
Nicht Kind, no. Aber ich mache es über Kind, weil indem ich eine Zielgruppe anspreche, die noch nicht alleine lesen kann, weil sie noch zu jung sind, sind sie gezwungen,
also Fachperson.
Genau. Oder die erwachsene Person, auch als Mami, als Papi, eine Oma, ein Onkel, ein Götti, whatever. Einfach erwachsene Personen sind gezwungen, blöd gesagt, sich mit dem Thema auseinandersetzen, wenn sie das Kinderbuch mit dem Kind zusammen erarbeiten, weil die Kinder schlichtweg einfach nur zu klein sind, um es selber zu lesen und das umzusetzen. Und so ist dann eigentlich die Idee entstanden. Und so ist dann das in die Umsetzung gekommen, dass ich die Geschichte geschrieben und gezeichnet habe.
Wie heisst das Buch?
Das Buch heisst «Keiner zu klein, ein besonderer Freund zu sein».
Schön, das reicht sich auch, das ist immer gut.
Genau.
Wie bist du zu diesen Geschichten gekommen?
Es war auch so ein bisschen ein Prozess gewesen, und zwar habe ich wie gemerkt, ich wollte eine Geschichte, die eigentlich das aufzeigt, wo in dieser Bachelorarbeit oder auch durch meine Erfahrungen so ein bisschen sich gezeigt hat, dass man effizienteste ist. Und das war, man muss nicht mit den Kindern anhocken und sagen, so, jetzt reden wir mal eine Stunde lang über das Thema Behinderung, weil es bringt nichts.
Das sind wie PowerPoint-Präsentationen,
genau, die bringen absolut nutzlos. Genau. Sondern man muss es erleben, man muss es spielerisch, man muss es kreativ, man muss es einfach machen, wie wir vorhin gesagt haben. Und das läuft in meiner Meinung nach vieles über Freizeitaktivitäten. Über Sport, über Bewegen, über Zusammensein, zusammen Spass haben, zusammen spielen.
Ja, zwanglos, oder?
Genau, einfach ganz niederschwellig. Halt eben einfach über das Kind sein. Ja. Zusammen mit, als Kind auf dem Spielplatz sein. Und einfach mit einem Kind im Rollstuhl oder mit einer Sehbeeinträchtigung. Einfach zusammen auf dem Spielplatz sein und zusammen zu spielen. So funktioniert es meiner Meinung nach am besten, wenn man es selber erfährt. Und darum ist eigentlich auch die Geschichte, nimmt genau den Aspekt auf. Es geht um sechs Tiere, die alle ein Hobby haben und dann einen Elefant kennenlernen, ohne Beeinträchtigung. Und dann entsteht eine Freundschaft und sie gehen dann auch in verschiedenste. Also der Freundeskreis wird dann immer grösser und sie teilen dann ihre Hobbys. Und dann machen sie am Schluss ein riesen Fest, wo eigentlich alle die Gruppen, also zum Beispiel eine Musikgruppe mit Beeinträchtigung und ohne Beeinträchtigung zusammen Musik macht.
Aber es sind alles Tiere.
Es sind Tiere, genau. Wie in dieser Umfrage war das auch eine Frage gewesen, was sind Kinderbücher, die am besten ankommen? Und dort war ganz klar gewesen, Tier. und darum habe ich dann Tiercharaktere genommen. Aber, weil mir wichtig ist, dass Kinder auch den Transfer schaffen von tierischen Charakteren zu, hey, es gibt auch Menschen, die jetzt im Rollstuhl sind oder eine Sehbeeinträchtigung haben, hat es am Schluss von der Geschichte noch 10 Porträts von Kindern und Jugendlichen, die Beeinträchtigungen haben, die im Buch drin vorkommen. Und auch dort ist der Fokus nicht auf Beeinträchtigung, sondern aufs Hobby. Also es geht nicht darum, was jetzt der Bub im Rollstuhl hat. Das ist völlig irrelevant, sondern es geht um sein Hobby. Er stellt sich vor, was er gerne macht, was er mit seinen Freunden unternimmt, was ihn einfach glücklich macht. Und so ist auch das ganze Buch aufgebaut. Also es geht um die Hobbys, es geht um zusammen die Hobbys geniessen, um zusammen Spass haben, zusammen Kind sein. Und das egal, ob mit oder ohne Beeinträchtigung. Und es steht immer die Fähigkeit im Vordergrund. Also auch das ganze Buch ist positiv formuliert. Also du findest im ganzen Buch nirgends den Satz «kann nicht». Also es steht zum Beispiel nicht «der Bär kann nicht laufen», sondern es wird beschrieben «der Bär hat einen Rollstuhl und der Rollstuhl macht das für ihn, was für dich deine Beine machen.» Oder einfach so auf eine kindliche Art und Weise dargestellt, aber es geht nicht ums Nicht-Können.
Negativ,
genau.
Eher positiv. Genau.
Und das ist wirklich ein kleiner Teil, wo kurz eingeführt wird, aber nachher geht es darum, was jetzt der Bär eben kann und macht und gern macht und cool findet und wie er Spass hat mit anderen.
Und Spiele und Erklärungen hat es auch noch. Es ist ja interaktiv. Wolltest du schon etwas
erzählen? Genau, also 24 Buchseiten findet man wie so eine Zahl und das zeigt, dass man auf der Homepage eine passende Spiel- und eine Bastelanleitung dazu findet. Das heisst, man kriegt, wenn man das Buch bestellt, kriegt man einen Zugangscode, den man dann eingeben kann und dann kann man dort die entsprechende Spiel- oder Bastelanleitung öffnen. Und dort hat es immer am Anfang einen kleinen Einführungstext, weil eben, wie ich vorhin gesagt habe, ist ja herausgekommen, dass die erwachsenen Personen meistens die sind, die ein bisschen Mühe mit dem Thema. Die kleinen Kinder sind meistens mega offen, mega tolerant.
Ja, das sehe ich auch immer, oder?
Nicht berührungsscheuch. Die stellen ihre Fragen, die sie stellen wollen, und das ist super. Aber darum ist es mir wichtig, dass wir so einen kleinen Einführungstext hat, wo halt die Beeinträchtigung oder zum Beispiel jetzt Gebärdensprache oder whatever, einfach so die Themen, die halt auf dieser Buchseite angesprochen werden, kindergerecht erklärt werden. Das heisst, eine erwachsene Person macht einfach die Anleitung auf, sie hat einen Anleitungstext, wo sie eins zu eins so dem Kind weitergeben kann, wenn sie vielleicht selber keine Ahnung hat, was ist denn Gebärdensprache genau und wie funktioniert das und wie viel gibt es von dem überhaupt. Und, dass man wie so ein bisschen selber eine Wissensbasis hat. Und dann soll es natürlich durch die Spiel- und Bastelidee eben genau den Raum öffnen, dass die Kinder ihre Fragen können stellen und sollen stellen und dass man über das gemeinsame Basteln oder Spielen, also es hat verschiedenste Aspekte. Es hat von Bastelvorlagen, um die Charaktere vom Buch nachbasteln. Es hat Selbsterfahrung, also es hat ganz viele Spielideen, wie es sich anfühlt, die Beeinträchtigung, oder könnte anfühlen, die Beeinträchtigung zu haben. Zum einen ist es mir dort wichtig, dass Kinder wie selber merken, was eben doch noch geht. Zum Beispiel Sehbeeinträchtigung. Es hat ganz viele Spielideen, wie es sich anfühlt, wenn man nichts sieht. Mit dem Ziel, dass das Kind merkt, aha, okay, ich sehe zwar nichts, aber dafür geht sonst noch ganz vieles. sie geht nicht auf einmal nichts mehr. Aber auch natürlich der Aspekt, dass wenn sie mal jemanden kennenlernen mit einer Sehbeeinträchtigung, haben sie eine riesen Liste an Spielen, die sie zusammen machen können. Und das sind solche die Aspekte. Und ja, so ist es ein bisschen eine Kombi geworden aus Basteln, aus Hobbys von diesen Charakteren, wo man kann, wo Spielanleitungen dazu sind, Selbsterfahrung. Also es ist so einmal alles an pädagogischen Lernformen, die es irgendwie gibt, über musikalisches Lernen, Gruppenaktivitäten, Bewegung. Es ist wirklich mega vielseitig.
Was sind für Reaktionen gekommen, die du das rausgebracht hast?
Mega, mega, mega schöne.
Selber?
Ja, ja, boah, das ist schwierig. Also zum einen...
Meine Highlights.
Meine Highlights. Also ein Highlight ist von mir... Es hat ja wie solche beide Aspekte. Die Hauptzielgruppe sind natürlich Kinder ohne Beeinträchtigung, um sie zu sensibilisieren. Und dort habe ich mega coole Feedbacks bekommen, dass wirklich Kinder das Buch angeschaut haben und ein bisschen später in einer Stadt waren, wo sie jemanden mit einem Blindenstock gesehen haben. Und dann hat das Kind ganz selbstverständlich gesagt, ah, schau mal, das ist wie der Papagei, aber der kann jetzt dafür voll gut ein Geruchsmemory machen und der wäre sicher besser als ich. So völlig normal und nicht, ui, der sieht nichts und yes, es geht, wenn du nichts mehr siehst. Sondern einfach so, ah ja, der schmeckt vielleicht das Memory und spielen wir doch am liebsten gerade das Memory zusammen. Und das ist mega cool, wenn es eben so die Selbstverständlichkeitscharakter bekommt, weil sie einfach auch selbstverständlich und normal ist. Und zum anderen ist es natürlich aber auch cool, dass Kinder mit einer Beeinträchtigung sich selber repräsentiert sehen in einem Buch. Das kommt ja auch nicht so häufig vor, leider. Ich weiss nicht, wie du das erfahren hast.
Nein!
Ich glaube, es gibt wenig Kinderbücher, wo Charakter drin sind mit einer Beeinträchtigung. Und da ist es natürlich auch mega cool, um den Kind zu zeigen, hey, du bist nicht allein. Es gibt ganz viele Leute und es ist einfach normal. Und schau mal denen ihre Hobbys an und wie du haben die Hobbys und hey, voll okay. Und da hat es zum Beispiel auch ganz herzige Geschichten von einem Bub zum Beispiel, der auch im Rollstuhl ist, wo dann der Bär im Rollstuhl gesehen hat und das ist jetzt so voll sein Lieblingstier und es ist jetzt so, ja, er fühlt sich jetzt richtig cool, weil er sagt, hey, schau, der Bär ist so cool wie ich und mit meinem coolen Rollstuhl und einfach so der Selbstwert, der gesteigert werden kann durch die Repräsentation und die Sichtbarkeit.
Aber es wird alles verlinkt, auch der Link zum Buch, zum Vorbestellen. Es wird alles verlinkt und auch ich habe auch einen Teil an einer Organisation. Würdest du da noch kurz etwas dazu erzählen?
Genau, also 5 Franken pro Buch werden gespendet an Förderverein für Kinder mit seltenen Krankheiten. Und zwar war es mein Projektpartner, die Projektpartnerschaft hat sich letztes Jahr ergeben, im Herbst. Ja, es ist einfach mega, mega ein lässiger Verein, der unnäh an den Betroffenen dran ist. Also eben nicht so ein Verein, wo die Mitglieder gar nicht kennt, sondern sie kennen sich alle untereinander. Und das Coole, oder das, was mir wichtig war, ist ganz, ganz ein grosser Aspekt von ihnen, ist die Sensibilisierung. Also sie haben immer wieder riesige Plakatkampagnen, sie haben Sport-Challenges. Also ihnen ist es mega wichtig, die Sichtbarkeit. Und sie setzen sich da extrem ein und darum hat es für mich extrem gematcht, weil sie die gleichen Werte und die gleichen Ziele verfolgen.
Wie wird das Lehrmittel jetzt vom Lehrmittelverlag oder von der Fachstelle angeschaut? Jetzt haben wir viel Feedback aus der Community und so. Aber wie wird das jetzt von der Fachstelle, vielleicht auch pädagogische Hochschulen oder so angeschaut?
Ja, auch wertvoll. Also, ich meine, wir sind natürlich noch nirgends, wo wir könnten sein. Wunschdenken hat jede Schule Pflichtlektüre, das Buch. nicht, weil ich das Buch verkaufe, sondern weil ich einfach will,
dass es möglich
ist. Nein, das ist...
Es
geht mir darum, je mehr Kinder das Buch haben, desto mehr befassen sich mit der Thematik, desto mehr...
Darum kaufe ich das Buch.
Danke. Nein, aber wie gesagt, darum natürlich, es gibt noch viel mehr. Aber ich muss sagen, ich bin mega, mega, mega happy, wie es angelaufen ist. Und es hat auch Schulen, sowohl Regelschulen als auch Sonderschulen darunter, die das Buch bestellt haben und auch dort mega lässige Feedbacks geben, wie sie es im Klassenzimmer oder auch im Kindergarten einsetzen und ganz, ganz tolle Reaktionen von den Kindern kommen. Und ja, das ist natürlich mega schön zu hören, weil das genau das ist, was ich eigentlich gehofft habe. Und ja, ich glaube, das ist... Mega, mega schön.
Wir wären jetzt schon fast am Schluss, liebe Melanie. Wir reden schon fast eine Stunde, was super ist. Wir haben viel über Inklusion geredet. Was ist für dich Inklusion?
Inklusion ist für mich, wenn jeder Mensch aufgrund von seinem Charakter und einfach seinem Wesen angeschaut wird und nicht stigmatisiert wird aufgrund von irgendwelchen Äußerlichkeiten oder Begebenheiten und so ausnahmslos an allen gesellschaftlichen Aktivitäten kann teilhaben.
Hey, danke vielmals. Ich könnte es nicht anders sagen. Und wir werden weiter in Kontakt bleiben im Jahr.
Auf jeden Fall.
Und danke vielmals für dein Engagement. Es ist mega, mega wertvoll. Und ich freue mich, wenn ich das Interview online stelle. Und eben, es wird alles verlinkt. Weil es danke. Ist eine gute Sache. Helfe das Buch nur einmal und bis ein anderes Mal.
Ja, danke dir vielmals. Viel Mal, Jan. Und auch für deine mega wertvolle Arbeit. Und es hat mich mega, mega viel gefreut, heute hier zu sein. Merci.
Merci dir.